das ich euch heute Morgen mit hineinnehmen möchte, denn vorhin beim Herrenmahl die Konzentration auf Christus, Jesus Christus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, die Beziehung zu ihm. Vorweg, ich sagte es gestern Abend, ich bin im Katholizismus groß geworden, aktiv und überzeugt und bis Christus mich fand. Und dass Gott der Herr auch dazu Not und Leid gebrauchte, ist auch das, was ich dankbar zurückblicke, obwohl in der Krise ich das überhaupt nicht sah, kann jeder nachvollziehen. Aber das sind so die Schlüsselmomente, in der Christus selbst handelt. Aus unserer Missionsarbeit liegen auch dort die Heftel aus, das letzte von der Missionsreise im hohen Norden am sibirischen Eismeer. Und da kann man hineinblicken. Danke für alle, die mitgebetet haben. Und in dem vorhergehenden Heft von der Verteilung der Weihnachtspäckchen, Weihnachten für jedes Kind. Und an der Stelle nochmal Dankeschön für alle, die von euch mitgemacht haben, mitgestaltet, mitgebetet haben, auch für die Sachen, die immer wieder gebracht und abgeholt werden. Auch ein Zeugnis aus der Zeit der Verfolgung habe ich euch gestern Abend mit hineingenommen, wo der Glaube in der Zerreißprobe im Atheismus der kommunistischen Regierung auf die Probe gestellt wurde. Von Gottes Gnade getragen, von Johann und Katharina Epp. Und hier das Zeugnis eines messianischen Ehepaares. Aus Israel sind sie jetzt, die mal in der Sowjetunion aufgewachsen sind. Dort gab es zu der Zeit über 2 Millionen Juden, nach der Wende ausgewandert, zum Christus gefunden. Und die Geschichte ist schon bewegend. Ich möchte uns heute Morgen einen Bibeltext lesen, den wir finden in Matthäus Evangelium, Kapitel 8, die Verse 1 bis 13. Matthäus 8, ab Vers 1. Als er aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Und Jesus spricht zu ihm: Seh zu, dass du es niemand sagst, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester, bringe das Opfer dar, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, habe Kriegsknechte unter mir, und wenn ich zu diesem sage, gehe hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Es geht hier um den Glauben, diese Lebensbeziehung mit Christus, die über das Auge uns verwehrt ist. Den Jüngern war es gegönnt und selbst auch dem greisen alten Apostel Johannes kann man das in seinen Briefen abspüren, wie es ihm darum ging. Und seine Autorität kann man dann im 1. Johannes 1 nachlesen. Er selbst hat Christus gesehen, betastet, erfahren, gehört mit seinen Ohren und gibt es weiter. Er, der Herr, die Autorität. Durch den Glauben dürfen wir in Beziehung mit ihm sein. Und Glauben ist nicht etwas Schwammiges, vielleicht oder vielleicht nicht, etwas, ja, sondern etwas Festes. Sagt nicht umsonst Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das Wissen hängt mit dem Glauben zusammen. In Hebräerbrief Kapitel 11, 1 lesen wir, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, dass man hofft und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, steht es im Vers 6, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So geht es in diesem Textabschnitt, in diesen beiden Begegnungen unseres Herrn mit dem Aussätzigen und dem Hauptmann von Kapernaum um Prinzipien biblischen Glaubens. Und diese Prinzipien biblischen Glaubens sind einmal Herr, wenn du willst. Das zweite, Herr, du kannst. Das dritte, ich bin's nicht wert. Und das vierte, sprich nur ein Wort. Jesus kam mit den Jüngern vom Berge herab. Hier steht eine große Volksmenge. Hier fehlt jede Zahlenangabe. Woher kamen sie? Sie kamen von dem Berg, wo Jesus die berühmte Bergpredigt gehalten hat, die wir im Matthäus 5, 6 und 7 nachlesen können. Wo Jesus beginnt mit den Seligpreisungen und dann gliedert er auf die Bedeutung der 10 Gebote und legte sie für die damalige Zeit aus. Und wir können eins auf eins die Auslegung der 10 Gebote in der Bergpredigt auch auf uns beziehen. Die Bergpredigt schließt mit einem Aufruf. Worauf basiert der Glaube? Auf das Wort. Vergleicht das mit den Baumeistern. Wird ein Haus gebaut auf Sand, dann bricht es zusammen, wenn der Sturm, die Flut kommt, auf Felsen gebaut ist. Und der Felsen wird hier im Zusammenhang mit dem Wort gebaut, weil dieses Wort Dynamik hat und Kraft hat. Darum alle Achtung für den Dienst mit der Druckmaschine, Druckerei und so weiter. Was ihr macht, macht es weiter, möchte ich euch nur ermutigen. Aber das Wort ist in sich Geist und Leben. Wer sein Haus auf Felsen baut, der steht auf sicherem Grund. Und kein Sturm kann es zum Einsturz bringen. Das belegt die Geschichte. Die Sowjetunion hat es nicht geschafft, dass die Gemeinde Jesu letztlich auszurotten. Das haben die Nazis nicht geschafft. Und das werden auch gegenwärtige Strömungen und Machtstrukturen nicht schaffen. Darum tun wir gut daran, dass wir diese vier Prinzipien biblischen Glaubens auf unser Leben beziehen. Und jetzt vergegenwärtigen wir uns die Situation mit der ersten Begegnung. Jesus stieg vom Berg herab, eine große Volksmenge, alle, die bei der Bergpredigt dabei waren, kamen herab. Und da passiert etwas Außergewöhnliches. Plötzlich kam ein Aussätziger. Wenn man sich die Situation eines Aussätzigen vergegenwärtigt, war es schon notvoll. Aussatz war eine todbringende Krankheit. Keine medizinische Heilung. bis heute nicht. Vor 20, 30 Jahren, wenn man ein Medikament gibt, dass es zum Stillstand kommt, mehr auch nicht. Aber die degenerierten und abgefaulten Gliedmaße werden nicht rekonstruiert werden können, medizinisch. Und das ist natürlich Notfall. Was hieß das? Aussatz hat die höchste Ansteckungsgefahr. Wer vom Aussatz befallen war, war das die Katastrophe fürs Leben. Es war die Endphase damit eingeleitet. Und es war dann üblich, aus Schutz vor der Bevölkerung, dass solche Menschen von den Dörfern vertrieben wurden, aus Familien hinausgestoßen wurden. Es war sogar Pflicht gewesen, ein Aussätziger, wenn er im Nahbereich von Gesunden kam, zu sagen, aussätzig, aussätzig, macht, dass ihr wegkommt, ihr werdet sonst angesteckt. Kann man uns sich den Schmerz vorstellen, die diese Aussätzigen hatten? Wo lebten diese armen Leute? In den Ghettos. Irgendwo in Ruinen, in Höhlen, in Tälern der Aussätzigen. Ohne Chance auf Heilung. Wie mögen die Zustände in den Unterkünften der Aussätzigen gewesen sein? Medizinische Hilfe kann man vergessen. Keine Pflege. Dementsprechend äußerst unangenehme Körpergerüche. Mit allem Möglichen möchte ich mir Details ersparen, das könnt ihr euch selber vorstellen. Tag für Tag wurde gestorben. Und wir den damit dann durch den Verwesungsprozess und die Krankheitssituation die Sache noch schlimmer wird, mit einer Epidemie, mit einer Seuche, mussten sie natürlich weggeschleppt werden, irgendwo begraben werden. Permanenter Ablauf, der sich da abspielte. Wer Erbarmen hatte mit solch armen Leuten und brachte abgetragene Kleidung oder Nahrungsmittel an irgendeinem Depot, das vereinbart war, da mussten aber die Gesunden schnell wieder weg, um nicht durch Ansteckungsgefahr angesteckt zu werden. Und dann der Wettlauf der Aussätzigen. Wer kommt zuerst? Hat die besseren Chancen, bekommt die besseren Happen. Welche Kämpfe mögen sich da abgespielt haben? Ich weiß von Häftlingen in den deutschen Konzentrationslagern, wo ausgehungerte Häftlinge sich erschlagen haben um ein Stück Brot. Genauso in sowjetischen Straflagern in Sibirien. Bruder Janssen sagt, das war entsetzlich anzusehen, wie verzweifelte, ausgehungerte Häftlinge sich gegenseitig runtergemacht, geschlagen und kaputt gemacht haben. Können sich diese Szenen genauso hier gewesen sein? Können wir verstehen, dass dieser Aussätzige aus dieser Hölle raus wollte? Hat nicht jeder von uns vom Schöpfer den Selbsterhaltungstrieb bekommen? Warum gehen wir denn bitte schön zum Arzt? Und haben im Sagen immer eine ganze Nacht Zahnschmerzen, konnten nicht schlafen. Und als Christusgläubige beten wir. Aber gehen wir nicht am anderen Tag zum Zahnarzt oder ins Spital? Warum tun wir das denn? Noch nicht, weil es uns zu Hause zu langweilig geworden ist. Wir möchten ein Glaubensgespräch mit dem Arzt oder mit dem Personal und ein Traktate verteilen. Sondern der Schmerz dringt uns dahin, da Hilfe zu bekommen. Darum gehen wir doch. Und der Selbsterhaltungstrieb treibt uns dazu an. Darum gehen wir hin. Ein Aussätziger hatte ja auch vom Schöpfer den Selbsterhaltungstrieb. Der Wunsch, gesund zu werden. Rein rationell, gedanklich, muss ein Aussätziger sich sagen, diesen Wunschgedanken, gesund zu werden, müssen wir begraben. Für uns nicht, für andere ja. Und doch dringt etwas hindurch. Der Wunsch, gesund zu werden. Und da muss es sich hier bei der Unterkunft der Aussätzigen wohl rumgesprochen haben. Da gibt's doch einen Wunderprediger, Jesus von Nazareth, der ist in der Lage, gesund zu machen, dass sogar Blinde sehend werden, Stumme plötzlich reden können und Lahme gehen können. Wenn das wahr ist, fragt sich dieser Aussätzige, dann gibt es nur eine einzige Hoffnung. Dieser Jesus Christus von Nazareth. Dann will ich mich auf den Weg machen. Der rationelle Sachverstand sagt, aussichtslos. Und können wir ihn in der Ewigkeit mal interviewen? Wie hat sich die Szene abgespielt im Tal der Aussätzigen, als du dich aufmachen wolltest, raus aus diesem Ghetto? Wird es Diskussionen gegeben haben? Wird der eine oder andere gesagt haben, hör mal, wo willst du denn hin? Du willst von uns weg? Du willst hier nicht mit uns sterben? Ach, wird der andere gesagt haben, lass ihn doch laufen. Die Gesunden jagen ihn ganz schnell wieder zurück. Wird nicht lange dauern, dann ist er wieder da. Was auch immer gewesen sein mag. Tatsache ist, und das belegt die Schrift, er geht los. Und dann findet er tatsächlich die ganze Menschenmenge, die um Jesus versammelt war. Er als Aussätziger geht auf die Menschenmenge zu, weil er ahnte und wusste, Jesus Christus von Nazareth ist genau in der Mitte. Und wir werden die Gesunden ihm begrüßt haben. Ach, grüß Gott, schön, dass wir dich wiedersehen. Wie geht's dir denn im Tal der Aussätzigen? So wie ich hier bei euch begrüßt wurde, das kann man vergessen. Wenn Blicke töten könnten, hätte er das wohl nicht überlebt. Er geht. Er lässt sich nicht irre machen. Und dann wird sich ganz sicherlich eine Menschengasse gebildet haben. Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Angst vor der Ansteckungsgefahr. Und so kommt dieser Aussätzige im direkten Nahbereich zu Jesus. Jesus sieht ihn. Die Jünger stehen drumherum. Dann öffnet der Aussätzige den Mund und sagt das erste Prinzip des biblischen Glaubens. Herr, wenn du willst. Hören wir da richtig? Kann das möglich sein? Man könnte doch viel besser verstehen, wenn er gesagt hätte, Herr, rette mich. Du bist meine letzte Chance. Anders gibt es keine Lösung. Nein. Er sagt, Herr, wenn du willst. Er ergibt sich dem Willen des Allerhöchsten, der vor ihm steht. Sie sehen sich ja das erste Mal. Da muss sich im Herzen des Aussätzigen etwas abgespielt haben. Hat er hier seinen Schöpfer vor sich? Und Jesus Christus ist der Werkmeister der Schöpfung. Nach Kolosser 3,16 und Hebräer 1, Vers 2 ist Jesus Christus der Werkmeister der Schöpfung. Auch für unser Leben. Und meine vierte Tochter, die Ärztin ist und hat mitgeteilt, dass sie jetzt seit einem Vierteljahr schwanger ist und schickte uns dann Ultraschallaufnahmen. Und dann sage ich ihr, meine liebe Tochter, wenn ich diese Aufnahme sehe, dann komme ich mir vor, ich darf über die Schultern des Herrn sehen und die Gestaltung des kleinen Kindes. Wir sind gestaltet wunderbar von seinen Händen. Und wenn du Fragen, Zweifel hast über deine eigene Identität, dann studier doch bitte mal Psalm 139 und lass es auf dich beziehen. Dann gehen dir die Augen auf. Das sieht hier der Aussätzige. Hier stehe ich meinem Schöpfer gegenüber. Und gegenüber diesem Schöpfer bin ich eigentlich ganz klein. Jetzt kommt etwas weiteres. Warum sagt er denn, Herr, wenn du willst? Er ergibt sich dem Willen des Allmächtigen. Gehen wir davon aus, dass dieser Aussätzige Jude war. Und schon als kleiner Junge in der Judenschule Bibeltexte aus dem Alten Testament auswendig zu lernen hatte. Kann sein, dass in der Situation ein Bibelwort aus Amos 3, Vers 16 in Erinnerung kam, gibt es auch ein Unglück in der Stadt, das nicht der Herr will, fügt und tut. Wenn das wahr ist, dann habe ich diese todbringende Krankheit, meinen Aussatz, diesem Herrn zu verdanken. Und darum darf ich nichts meiner Heilung von ihm ertrotzen. Und da ist etwas ganz Wesentliches vom Wesen und von unserem Glauben her. Wir dürfen und können als Sünder auch und nichts ertrotzen von unserem Herrn, sondern seinem Willen unterordnen. Und das heißt im Klartext, diese vier Worte, Herr, wenn du willst, heißen, Herr, wenn du nicht willst, bin ich bereit, aussätzig zu bleiben? Gehe ich wieder zurück ins Tal der Aussätzigen? Lass mich verspotten und auslachen von meinen Leidensgenossen. Ist mir immer noch lieber, als etwas zu ertrotzen. Und das war mir auch sehr deutlich, als ich das Leben betrachtete von Louis Belzer, als es keine Hoffnung mehr gab. 27 Jahre war er gelähmt durch ein Nervenleiden. Er war überzeugter Katholik, auch seine Frau Marie-Therese. Und durch diese ganze Zeit und Phase ist einiges passiert. Erstmal 27 Jahre ist ja nicht wenig. Und die Ehefrau mit 4 Kindern und den Ehemann Pflegefall ist ja auch nicht so ganz einfach. Und dann kamen Gläubige zu ihnen. Dort und dort wohnt ein Wunderheiler. Möchtet ihr nicht gesund werden? Holt ihn doch, ladet ihn ein. Und wenn der Krise ist, knüpft gerne an allen Möglichkeiten, die sich nur anbieten. Dann haben sie diesen sogenannten Wunderheiler eingeladen. Und dann kam er ins Haus mit 2 Begleitern. Im Namen Jesu Christi steh auf und wandle. Konnte er aber nicht. Dann wurde der Wunderheiler schon ein bisschen ärgerlich. Hier wird nicht richtig geglaubt. So sagte er zu seinen Begleitern, richtet ihn aus seinem Bett auf und ich spreche ein Heilungsgebet. Dann, wenn ich Amen gesagt habe, lasst ihr ihn los. Dann muss er gehen können. Nachdem das passierte, ließen ihn los und dann brach er zusammen. Zornig hat dieser Wunderheiler das Haus verlassen. Was hinterließ dann in der Familie Pelzer? Depressive, verzweifelte Menschen. Die Kinder, die Ehefrau und er selber. Das war dann vielleicht 3 Jahre später, dass Jakob Esau, der noch von früher in Erinnerung hat, und am Krankenbett nahm er mit hinein, in der Tiefe der Gottergebenheit, sag ja zu Gottes Wille ist immer gut. Ja zu deinem Leiden, sagte Jakob Esau. Das fiel ins Herz. Wir haben kein Recht, etwas aufzubäumen und ertrotzen vor unserem Herrn. Und tatsächlich, 2 Jahre später, ist er kerngesund aufgestanden, dass er heute die Mission leiten kann und auch voriges Jahr in der Ukraine war, um dort sich mit der Arbeit zu beschäftigen. Die Tiefe der Gottergebenheit hat ihm geholfen, als es keine Hoffnung mehr gab. Dann heilte der Herr ihn. Dieses Büchlein ist vielen verzweifelten Gläubigen, die dieser Lüge geglaubt haben und verzweifelt und irre geworden sind, eine seelsorgerliche Hilfe geworden. Jetzt diese Aussätzige. Was? Aber dann sagt er das Zweite. Du kannst mich reinigen. Nicht einen Zweifel, kann er das oder nicht, sondern die Gewissheit des Glaubens bricht hier bei diesem leidgeprüften Mann durch. Du kannst, aber du musst nicht. Ein ganz wesentlicher Unterschied für uns im Glauben. Was macht Jesus? Jesus spricht nicht sofort, sondern er streckt die Hand aus und rührt ihn an. Darf das denn wahr sein? Das muss er schockiert haben, die Jünger. Er ist so verrückt geworden. Siehst du denn nicht, wen du vor dir hast? Einen Aussätzigen. Und jetzt berührst du ihn. Andere Übersetzung, er nahm ihn in den Arm. Damit war die Infektion schon hundertprozentig sicher. Das muss verzweifelt gebrodelt haben in den Herzen der Jünger. Keiner erhebt Einspruch. Simon Petrus nicht, Thomas nicht, keiner. Das muss ihnen auf der Zunge gelegen haben. Herr, hör doch auf! Wir werden uns bald von dir verabschieden ins Tal der Aussätzigen. Jetzt ist die Ansteckung schon hundertprozentig sicher. Es geht so schnell, das ist so ergreifend, dass keiner der Jünger Einspruch erhebt. Was will Jesus hier damit zum Ausdruck bringen? Er, der ewige Gottessohn, ich bin der Herr über dein Leben, auch der Herr über dein Leiden und Krankheit. Ich habe keine Berührungsängste vor dir, auch nicht vor deiner Schuld, die du in deinem Gewissen herumschleppst, sondern ich will dir helfen. Damit gibt er durch diese Geste zum Ausdruck, was wir dann in Jesaja 53 lesen, über den leidenden Gottesknecht, über das Lamm. Und was steht da? Jesaja 53, 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das liegt in dieser Geste unseres Herrn drin. Ich habe dich lieb, ich habe keine Berührungsängste vor dir, und die Lösung deines Schuldproblems liegt am Kreuz, und auch die Lösung des gesundheitlichen Zustandes dieses Aussätzigen. Dann sagt er nur in seiner Allmacht als der Sohn Gottes 4 Worte. Ich will, sei gereinigt. Blitzschnell wurde er kerngesund, die angefaulten Gliedmaße wieder regeneriert, kerngesund zum Erstaunen der Jünger und die ganzen Menschen, die da drum herumstehen und das ja sehen. Hier wird etwas deutlich. 2 Prinzipien biblischen Glaubens, die wir hier vom Aussätzigen lernen dürfen. Herr, wenn du willst, du kannst. Dann sagt Jesus zu ihm, gehe hin, sag es niemand, sondern zeige dich den Priestern, dass sie ein Opfer darbringen, das Mose befohlen hat. Und das können wir dann auch nachlesen. Das ist ja dann schon angeordnet im 3. Buch Mose, Kapitel 14. Wenn einer vom Aussatz geheilt war, soll er sich den Priestern zeigen. Tatsache ist, dass es in der Geschichte da so noch nicht gab, außer dem Hauptmann von Naaman. Aber sonst im israelischen Volk wüssten wir nicht. Wie oft die Priester und die Schriftgelehrten das schon überlesen haben, hier sollte deutlich werden. Jesus schickt ihn hin. Die sollen begutachten, nicht, dass er gezweifelt hat über die Heilung, sondern damit die religiöse Führerschaft begreift und erkennt, wer der Messias ist in eurer Mitte. Dann kommen wir jetzt zu der 2. Begegnung, in dem der Herr Jesus in Kapernaum dem Hauptmann begegnet. Dieser Hauptmann, römischer Hauptmann, Befehlsgewalt, hatten die Römer nach einem verlorenen Krieg und die Juden waren das unterdrückte Volk. Jetzt kommt dieser Hauptmann zu Jesus. Und bittet im Vers 6, Herr, mein Knecht liegt gelähmt danieder und ist fürchterlich geplagt. hat dieser Hauptmann solch ein feines menschliches Empfinden für seinen Mitknecht, das ihm helfen will? Oder war der so fähig in seinem Dienst als Soldat, dass er nicht einfach durch einen anderen ersetzen konnte? Darüber schweigt die Bibel. Tatsache ist, Jesus, er kommt selbst zu Jesus. Er muss also auch da mitbekommen und gehört haben, und in Kapernaum hat sich ja einiges abgespielt am See Genezareth, sodass es auch ihm zu Ohren kam, und er geht los und bittet um Hilfe. Jesus an dieser Stelle sagt, ich will kommen und ihm helfen. Gott sei Dank, hätte ich gesagt. Danke, Herr, dass du dazu bereit bist und dir die Zeit dafür nimmst. Schnell meine Frau informiert, dass ein gutes Essen für so einen hohen Gast auf dem Tisch steht. Interessanterweise sagt das der Hauptmann nicht. Was sagt der Hauptmann? Das Erste, was er sagt, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Wie kommt denn der Hauptmann denn dazu? Wenn man sich das vergegenwärtigt, die Römer waren die Herrscher im Lande. Über den Hauptmann stand der römische Kaiser. Er hatte doch Befehlsgewalt. Und Jesus war Jude. Wie kommt er denn dazu? Und wie ein unterdrücktes Volk, das den Krieg verloren hat, wie man damit umgeht, haben auch meine Eltern buchstäblich erlebt. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg als Soldat in Russland, bekam dann eine Hirnverletzung, wurde ausgeflogen nach Wien und dann wurde er im Krankenhaus von einem Gehirnspezialisten operiert. Dann haben meine Eltern sich kennengelernt, im Krieg geheiratet und wollten auch in Wien bleiben. Mein ältester Bruder war schon auf der Welt und nach dem Kriegsende, Sommer 45, plötzlich wird ihnen die Wohnung von einem russischen Offizier weggenommen. Da standen sie auf der Straße. Ja, wohin denn mit dem Säugling? Unter der Donaubrücke schlafen ist ja nicht unbedingt sinnvoll. Und dann hat mein Großvater mütterlicherseits sich sehr engagiert und gesagt, da will ich euch helfen. Mein Großvater war mal Staatsbeamter bei Kaiser Franz Josef und hatte da noch Beziehungen. Und dann mein Vater mit seinem Schwiegervater gingen dann los zu den Behörden. Und dann sagten ihm den Wiener Beamten, den sie vor sich hatten, wissen Sie was, haben Sie vergessen, dass wir den Krieg verloren haben? In unserer Stadt haben wir nichts mehr zu sagen. Die Russen beherrschen uns. Seien Sie froh, dass das jetzt kein anderer mithört, aber eigentlich bin ich verpflichtet, Sie bei den Russen zu melden. Und dann wandte er sich an meinen Vater. Sie waren ja Soldat. Also, dann wissen Sie genau, wo es dann hingeht, wenn Sie festgenommen werden von den Russen. Es geht nach Sibirien. Und dann stand Ihnen das Wasser bis zum Halse. Entrechtet, degeneriert. Und dann versuchten dann meine Eltern mit einem Koffer in der Hand, mit dem Baby auf dem Arm, die Flucht zu ergreifen in Linz über die Donau. Und ich kann nachher in der Mittagspause noch Details erzählen, wie ihnen diese Flucht gelungen war. Wo ich euch jetzt mit Rudolf Eichinger, den ich noch vorgestern besuchte, das erinnert sich immer wieder. Normalerweise ist so eine Flucht über die Donau gar nicht möglich, unerkannt, ob man nicht von den Russen oder erwischt wird. Hier muss man sich das vorstellen. Der römische Hauptmann hatte von Amts wegen Befehlsgewalt. Er stand auf der Seite der Mächtigen. Er hätte Jesus mit vorgehaltener Waffe befehlen können. Jetzt heile du meinen Knecht. Warum kommt dieser Hauptmann denn dazu, hier zu sagen, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst? Das Einzige, was hier klar wird, er ergibt sich. Er plötzlich in der Gegenüberstellung des Herrn Jesus erkennt er, wer er selber ist. Und wenn wir Jesus begegnen als den Herrn und Heiland selbst, erkennen wir uns selbst als Sünder. So ging es Simon Petrus, fiel vor dem Herrn nieder nach dem ersten Fischfang. Herr, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Die Sünde, die da aufgedeckt wird aus unserem Unterbewusstsein in der Gegenwart des Herrn. Nur so sagt dieser Hauptmann, ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Auch da gibt er nicht die Zuversicht auf, dass er dann sagt, Herr, entschuldige bitte, dass ich dich aufgehalten und belästigt habe, ich gehe auch schon wieder. Da kommt bei ihm der Triumph des Glaubens hindurch. Du kannst, sagte der Aussätzige. Der Hauptmann sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Da wird der Glaube so deutlich, dass man nur staunen kann, wie dieser Hauptmann dazu kommt und erklärt seiner Aussage, dass er auch ein Mensch ist. Er ist Befehlshaber in der Armee, hat Soldaten unter sich, Befehl und Gewalt und Gehorsam. So läuft es im Militär ab. Und Jesus ist so überrascht über die Argumentation des Hauptmanns, dass er dann sagt, so einen Glauben habe ich in Israel noch nicht gefunden. Und er lässt dann ihn gehen, gehe hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Etwas wunderbar Zusammenfügendes wird aus diesen Begegnungen deutlich. Bei beiden, bei den Aussätzigen und dem Hauptmann, sehen wir die Tiefe der Gottergebenheit. In seinen Willen sich zu ergeben, heißt es bei dem Aussätzigen, Herr, wenn du willst. Bei dem Hauptmann, ich bin's nicht wert, Sündenerkenntnis. Der Triumph des Glaubens, dass dieser Herr alles kann und dem nichts unmöglich ist, sagt der Aussätzige, Herr, du kannst. Und der Hauptmann spricht nur ein Wort. Das genügt, mehr nicht. Setzen wir das in unser Leben um? Wie das gehen kann in der Tiefe der Gottergebenheit, da kann man auch nur staunen und hineinblicken. Ich möchte uns zum Schluss damit noch mit hineinnehmen, wie es mir ging. Da war ich schon Ende Februar 1980, seit 1. Februar 1980 bin ich in der Missionsarbeit dann gerufen worden und dann waren 3-4 Wochen später plötzlich die Nachricht aus der damaligen Sowjetunion von einem schrecklichen Unfall. Es waren 3 Geschwister unterwegs mit einem Kofferraum voll Bibeln und Testament aus der geheimen Bibeldruckerei, um Gottes Wort trotz Verbot zu verbreiten. Und sie fuhren los auf einer geraden Strecke in Westsibirien, kommt kurz vor ihnen ein LKW entgegen, schert auf die Gegenfahrbahn, ein frontaler Zusammenstoß. Alle 3 Geschwister waren sofort beim Herrn. Die verzweifelte Frage, Herr, warum lässt du das zu? Und dieses Warum, natürlich hat das die Gemeinde bewegt und auch die Familien, ohne Frage. Und wir haben damals auch viele Freunde und Beter informiert und es wurde viel gebetet. Ein halbes Jahr später hat eine der jungen Witwen, die mit 3 kleinen Kindern alleine zurückblieb, einen Brief geschrieben, wo ich einige Zeilen vorlesen möchte. Ich bin dankbar für alle Anteilnahme und für alle Gebetsunterstützung und das tröstet mich. Das Geschehen ist nicht rückgängig zu machen, aber ich weiß nicht, was mit mir geschehen würde, wenn ihr teilnahmslos wäret und der Herr vergelte es euch. In meinem Leiden bleibt mir vieles unverständlich, aber ich tröste mich mit dem Wort, das Jesus zu Petrus gesagt hat. Was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es noch später erfahren. Unsere Ehe dauerte nur 4,5 Jahre. Und wie ein Traum ist diese kurze Zeit vergangen. Aber gern denke ich daran zurück, wie gerne mein Mann für den Herrn arbeitete. Denn wir hatten uns vor der Hochzeit vereinbart, gemeinsam für den Herrn zu wirken, ohne Rücksicht auf uns. Sie schließt mit einem Gedicht. Du wirst es erst danach erfahren, warum ich dir zerbrach dein Glück. Ich wollte es dir für drüben sparen und gebe es dir dort ganz zurück. Dann sagst auch du verklärt und stille, wie gut war Gott dein Wille. Die Jahre vergingen, die Wende kam, Mitte der 90er Jahre war er Evangelisation in der Gemeinde in Konstantinowka, wo diese drei herkamen. Aus diesen Zeilen von der Anna Friesen merken wir etwas von der Tiefe der Gottergebenheit als junge Witwe. Man muss sich dabei vorstellen, diese Frauen waren geächtet von der Gesellschaft, galten als Feinde der kommunistischen Partei und hatten es nicht leicht. Die Tiefe der Gottergebenheit merken wir auch da. Und dass dann später bei der Evangelisation der Lkw-Fahrer sich dann kam, das erste Mal in die Gemeinde, er stellt sich vor, dieser Unfall damals war geplant vom Geheimdienst, ich habe eine hohe Bestechungssumme bekommen und mein Gewissen lässt mich nicht in Ruhe, kann mir noch vergeben werden. Dann durfte ich nochmal auf das Kreuz hingewiesen werden. Darum ist Christus gestorben und auferstanden, um Sünder selig zu machen. Der arme Mann fiel es ins Herz, bekehrte sich, Gott sei Dank. Wie weit kann es dann gehen, wenn der Herr uns Not und Leid zumutet? Nehmen wir das dann für unser Leben hinein. Es gibt keine ausweglose Situation, auch bei einer unheilbaren Krankheit. Das belegt hier die Heilung des Aussätzigen. Herr, wenn du willst, dass wir das nachsprechen und beherzigen, wenn wir in der Krise sind, wenn wir medizinisch als unheilbar gelten, was auch immer ist. Herr, wenn du willst, ich ergebe mich in deinen Willen. Und in den tiefsten Tiefen der Not steht der Herr und wartet auf uns. Eine Aussage von Friedrich von Bodelschwingh, was mir immer wieder Halt gibt, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Du kannst, dir ist nichts unmöglich. Dass wir hier auch von dem Hauptmann das lernen und begreifen, auch als begnadigter Sünder tragen wir die sündhafte Natur in uns. Und darum sind auch wir als Christusgläubige zu Fehlern fähig. Auf zu sünden. Darum ist gut, dass wir in der Seelsorge immer wieder zu diesem Herrn oder auch die Aussprache mit Gläubigen, deren Vertrauen wir haben, ohne Frage, aber schleppt das nicht herum. Die sündhafte Natur werden wir erst los, wenn wir beim Herrn sind. Das müssen wir uns nüchtern sagen. Und darum ist auch das. Diese Aussage des Hauptmanns, wie ich bin's nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Herr Jesus, ich bin's nicht wert, dass du in meinem Herzen wohnst in der Stunde der Wiedergeburt. Für mich kann ich nur sagen, ich habe meinem Herrn so viel Mühe gemacht in den ganzen Jahrzehnten des Glaubens, dass er allen Anlass hätte, dann Abkehr von mir zu nehmen. Er hat es nicht getan, wird es auch bei dir nicht tun, das ist klar. Aber verdient haben wir es nicht. Gnade ist nicht verdienbar. sondern ein freies Geschenk seiner Gnade. Aber darum auch das Triumphierende, bauen wir auf das Wort. In dem Wort begegnet uns Christus. Wenn wir das Wort an uns nehmen und Christus zu uns spricht, weil er selbst das Fleisch gewordene Wort ist. Sprich nur ein Wort. Und darum ist es hilfreich, dann auch auf das Wort selbst zu achten, darauf zu hören und es beherzigen. Amen.